Schönen guten Abend euch allen hier. Ich möchte gerne, bevor wir mit der Bibelstunde anfangen, möchte ich gerne noch beten. Und großer, allmächtiger Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen wunderbaren Tag. Ich danke dir für diese Zeit, die wir jetzt hier haben, dass wir jetzt in deinem Wort studieren dürfen, dass wir von deinem Wort lernen dürfen. Und ich möchte dich bitten, segne es an uns, segne dein Wort an uns, dass wir es wirklich ergreifen können, dass wir es wirklich verstehen können, was du uns damit sagen willst. Rede du zu uns und sei du hier voll dabei. Segne jeden Einzelnen. Amen. Ja, heute ist der Psalm 70 dran. Du, das heilt hier ziemlich stark, zumindest bei mir. Dima, weißt du nicht warum? Ah, toll. Naja. Heute ist der Psalm 70 dran und ich mache heute das erste Mal die Bibelstunde. Und dann dachte ich so ein bisschen, okay, die sind lieb, ich habe einen ganz kurzen 6 Verse. Das war anstrengend. Aber na, fangen wir einfach an. Ich lese den einmal durch, dauert ja nicht lange und dann gehen wir Vers für Vers. Dem Vorsänger von David zum Gedenken. Eile, o Gott, mich zu retten, o Herr, mir zu helfen. Es sollen sich schämen und schamrot werden, die mir nach dem Leben trachten. Es sollen zurückweichen und zu Schanden werden, die mein Unglück suchen. Es sollen sich zurückziehen wegen ihrer eigenen Schande, die sagen, haha, haha. Es sollen fröhlich sein und sich an dir freuen, alle, die dich suchen. Und die dein Heil lieben, sollen allezeit sagen, Gott ist groß. Ich aber bin elend und arm. O Gott, eile zu mir. Meine Hilfe und mein Retter bist du. O Herr, säume nicht. Ja, erster Vers kennt man ja schon so, ne? Dem Vorsänger von David, wieder wie gewohnt, ist ein Lied vom Vorsänger vorgetragen, ein Psalm von David geschrieben. Und dann ist zum Gedenken. Und ich habe nachgeguckt, in den vorherigen Psalmen gibt es das noch nicht. Zum Gedenken, das ist also nichts Neues, was hier steht. Und ich habe rausgefunden, Psalm 40, Verse 14 bis 18 ist Psalm 70. Es ist komplett gleich. In meiner Studienbibel wird von Psalm 70 auf die Anmerkung für Psalm 40 verwiesen. Und im Psalm 40 steht nur Anmerkung für Psalm 70. Also muss ich doch alles selber machen. Aber das kriegen wir hin. Also es ist eine Erinnerung. Dieser Psalm ist eine Erinnerung. Und bis auf wirklich ganz, ganz nur geringe Kleinigkeiten ist er identisch mit den Versen aus Psalm 40. Also mit diesem Psalm wird etwas in Erinnerung gerufen, was schon bekannt ist. Vers 2. Eile, o Gott, mich zu retten, o Herr, mir zu helfen. Und das ist auch bekannt, dass David so redet. Ne? Hier gerade, eile, o Gott, im Psalm 69 ist es, hilf mir, o Gott, Psalm 59, mein Gott, rette mich von meinen Feinden. Immer wieder hört man in diesem Psalm oder im Psalm allgemein die genaue Situation von David oder seine Emotionslage ist rauszuhören. Hier ganz klar, er ist verzweifelt. Oh, hilf mir, oh Gott, eile, oh Gott. Vers 3 und 4 habe ich zusammengenommen. Es sollen sich schämen und schamrot werden, die mir nach dem Leben trachten. Es sollen zurückweichen und zu Schanden werden, die mein Unglück suchen. Es sollen sich zurückziehen wegen ihrer eigenen Schande, die sagen, haha, haha. Ich weiß nicht, ob ihr letzte Woche da wart oder ob ihr das von letzter Woche verfolgt habt, weil da war, äußert David sich auch ziemlich radikal gegen seine Verfolger, aber er wünscht ihre Vernichtung. Er will, dass die Namen von seinen Verfolgern aus dem Buch des Lebens vertilgt werden. Und hier ist es milder ausgedrückt. Hier ist es nur, ja, sie sollen sich schämen. Das, was sie vorhaben, es soll nicht gelingen. Sie sollen bei dem Versuch ja zu Schanden werden. Sie sollen das Missglücken ihres Auftrages soll sie beschämen. Und er ruft nach Demütigung für die, die ihn demütigen wollen. Und es gibt auch einige Psalmen, wo dann ganz klar vorne drüber steht, das hat David geschrieben, als er von Absalom verfolgt wurde, das hat er in der Situation geschrieben. Hier wissen wir es gar nicht. Ich hatte auch in Psalm 40 geguckt. Ich weiß nicht, welche Situation das ist. Aber es muss etwas Großes gewesen sein für ihn in seiner Situation. Also er muss damit schon wirklich zu kämpfen gehabt haben. In Vers 5, es sollen fröhlich sein und sich an dir freuen, alle, die dich suchen. Und die dein Heil lieben, sollen allezeit sagen, Gott ist groß. Im Gegensatz zu seinen Feinden sollen sich alle die freuen, die Gott suchen. Und ich finde interessant, oder ich finde den Vers so gut, es sollen fröhlich sein und sich an dir freuen. Es ist hier komplett situationsunabhängig. Er sagt nicht, wenn ihr in Schwierigkeiten seid, wenn es euch gut geht. Nein, es sollen fröhlich sein und sich an dir freuen, alle, die dich suchen. Also für uns alle, egal in welcher Situation wir sind, dieser Vers hat Ewigkeitsrelevanz, das ist Punkt. Da braucht man eigentlich nichts mehr dazu sagen. Also nicht aufgrund eines glücklichen Umstands freuen, sondern einfach wir sind in Gott, Gott ist in uns, und daran sollen wir uns erfreuen. Und die, die Gottes Heil lieben, sollen ihn auch ehren oder sollen ihn ehren. Also alle, die dein Heil lieben, sollen allezeit sagen, Gott ist groß. Auch wieder, allezeit. Das erinnert mich ziemlich stark in die ersten Gemeinden, oder die erste Gemeinde, die hatte ein ziemlich starkes Credo, ein ziemlich starkes Wort, was politisch sehr, sehr angeeckt hat, was religiös sehr, sehr angeeckt hat. Und das war einfach nur Jesus Kyrios. Jesus ist Herr. Und dieses Kyrios ist im Griechischen die höchste Form von Herr, die höchste Form von Gottheit, von Königsein oder sonst was. Und das war gerade bei den Römern eigentlich der Kaiser. Und jetzt fingen die Christen an zu sagen, Jesus Kyrios. Diese Aussage, Jesus ist Herr. Und darüber ist nichts anderes mehr. Es ist nicht, Jesus ist der Herr oder ein Herr. Jesus ist Herr. Das funktioniert ohne eine genauere Benennung. Und mir kam der Gedanke, wenn wir sagen sollen, Gott ist groß, dann trifft dieses Wort groß auf nichts und niemand anderem mehr zu. Weil wenn Gott groß ist, dann darf ich mich nicht groß nennen. Mache ich sowieso selten, aber groß, dieses Adjektiv ist jetzt belegt. Das gehört Gott. So, da hat kein Mensch mehr Anrecht drauf, auf dieses Adjektiv, auf dieses Wort. Und dann noch, sie sollen es alle Zeit sagen. Immer. Und zu immer muss man nichts sagen. Es klammert nichts aus und ist allgemeingültig. Alle Zeit ist immer und immer ist immer. Im Vers 6, ich aber bin elend und arm. O Gott, eile zu mir. Meine Hilfe und mein Retter bist du. O Herr, säume nicht. Hier kommt nochmal diese Verzweiflung raus. O Herr, o Gott, eile zu mir. O Herr, säume nicht. David schaut jetzt auf sich selbst. Er schaut am Anfang auf die ihn verfolgen, dann auf seine Mitheiligen, auf seine Mitknechte, jetzt auf sich selbst. Und ich finde dieses, ich aber bin elend und arm, das kann man in zwei Emotionen bewerten. Zum einen, ich aber bin elend und arm, ganz klar, er sieht Gott, er sieht sich und er kommt zu dem Schluss, vor Gott bin ich elend und arm. Ich habe nichts vorzuweisen. Aber es klingt so leicht depressiv, finde ich. So, wer bin ich schon? Dieses wirklich darunter leiden. Ich weiß nicht, ob David das so meinte. Aber irgendwie das schwingt so ein bisschen mit. Und ich finde das interessant, diese Aussage. Ich aber bin elend und arm. Wir wissen alle, wer David war. David war der König. Er war der Kriegsheld. Er ist der Kriegsheld Israels, immer noch. Die Israelis berufen sich immer noch auf David. Ihre Flagge ist der Davidstern, nicht Salomos Stern oder Saul oder sonst was. Da gab es viele Könige. Und wenn wir uns die Chroniken durchlesen, dann fällt auf, alle Könige Israels und vor allem Judas werden anhand Davids werden immer mit David verglichen. Entweder sie waren viel schlimmer oder lange nicht so wie König David oder er wandelte wie sein Vater David. Und David hatte eine Stellung eingenommen als König, welche Jahrtausende hielt. Er war König David. Es erinnerte sich keiner mehr an den Hirten David. Er war König. Und trotzdem sagt er über sich, ich aber bin elend und arm. Er war ein Mensch, der immer wieder von Feinden umringt war. Immer wieder, das war ein Dauerzustand. Während seiner Regierungszeit war Israel sehr, sehr viel im Krieg. Noch vor seiner Regierungszeit war er sehr viel im Krieg. Er hatte sehr viel mit Verfolgung zu tun. Und immer wieder wurde er von Feinden bedrängt, teilweise aus der eigenen Familie. Sein Schwiegervater will ihn erstmal zum Anfang töten. Letztendlich will es sein Sohn und seine besten Kriegsleute und seine Kinder können nicht abwarten, bis er endlich stirbt. Das Ende Davids wirkt für mich echt tragisch. Das ist so ganz schlimm. Und trotz aller seiner Siege im Kampf, also im Krieg selber oder bei dem Ganzen, was am Hof abgeht, ruft er Gott an und baut nicht auf sich. Er sagt trotzdem, ich bin elend und arm. Daraus ist eigentlich, diese Aussage trifft eigentlich einer, der nichts kann, der nichts hat, der nichts leisten kann. Das wäre eine Aussage für einen Bettler. Ja, der ist wirklich elend und arm. Der arme Lazarus, der war elend und arm. David sagt das über sich. Ich bin elend und arm. Und ich möchte aus 2. Samuel etwas vorlesen. Und zwar 2. Samuel 5, 17 bis 25. Also 2. Samuel 5, 17 bis 25. Es ist jetzt gerade so, David ist schon König über Hebron. Jetzt wird er gerade oder ist gerade dabei, König über ganz Israel zu werden. Als aber die Philister hörten, dass man David zum König über Israel gesalbt hatte, da zogen sie alle herauf, um David herauszufordern. Als David dies erfuhr, zog er zur Bergfeste hinab. Die Philister aber waren gekommen und breiteten sich aus im Tal der Rephaita. Und David befragte den Herrn und sprach, soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Und willst du sie in meine Hand geben? Und der Herr sprach zu David, ziehe hinauf, denn ich werde die Philister gewiss in deine Hand geben. Und David kam nach Baal-Perazim und David schlug sie dort und sprach, der Herr hat meine Feinde vor mir zerrissen, wie das Wasser einen Damm zerreißt. Daher nannte man jenen Ort Baal-Perazim. Und sie ließen ihre Götzen dort, David aber und seine Männer nahmen sie weg. Aber die Philister zogen nochmals herauf und breiteten sich aus im Tal der Rephaita. Und David befragte den Herrn. Da sprach er, ziehe nicht hinauf, sondern umgehe sie und falle ihnen in den Rücken, dass du von den Balsambäumen her an sie herankommst. Und wenn du in den Wipfeln der Balsambäume das Geräusch eines Einherschreitens hören wirst, dann beeile dich, denn dann ist der Herr vor dir hergezogen, und das Heer der Philister zu schlagen. Und David machte es so, wie es der Herr ihm geboten hatte. Und er schlug die Philister vom Geba an, bis man nach Geza kommt. David hat bis dahin schon eine schon einen erstaunlichen Lebenslauf. Eigentlich noch zu jung für den Kriegsdienst, erschlägt er Goliath. Dann etwas später kommt er bei Saul in den Dienst und erschlägt für Saul so viele Philister, dass man es schon fast nicht mehr zählen kann. Und wenn man dann anfängt mit seinen Helden und was das alles für krasse Männer waren. Und jetzt kommt er in eine Situation, die für ihn nicht neu ist. So, die Philister wollen gegen ihn kämpfen. So, das haben sie gestern schon versucht, vorgestern. Also, das haben die immer versucht. Und David sagt trotzdem, wir lesen Vers 19, und David befragte den Herrn und sprach, soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Und willst du sie in meine Hand geben? Er weiß ganz genau, wer er ist. Er weiß ganz genau, wer ihm diesen Posten verschafft hat, dieses Amt. Und er beruft sich auf den, nicht auf sich selbst, der dieses Amt ausführt. Er beruft sich auf den, der ihn berufen hat. So, Gott sagt ihm, was er tun soll. Er macht's, er ist siegreich. Kurz danach die gleiche Situation. Es ist der gleiche Ort, es ist alles gleich. Und eigentlich, so schätze ich mich ein, schon so, ja, ich kenne ja die Situation, ich mach's jetzt. Ist ja einfach. Wir haben es ja schon mal geschafft. Und David befragt wieder Gott, soll ich hinaufziehen? Und Gott sagt ihm jetzt einen ganz anderen Weg zum Sieg. Und wir lesen nirgendwo, dass David, aber letztes Mal haben wir es anders geschafft. Warum machen wir es jetzt so? Warum? Er diskutiert nicht mit Gott. Er akzeptiert komplett, dass Gott über ihm steht und dass er das Sagen hat. Und er verlässt sich auch darauf. Er vertraut ihm da komplett. Und das lesen wir, das kommt im Psalm 70 raus. Ich aber bin elend und arm. Vor dir, vor Gott ist er nichts. In all seiner Herrlichkeit, in all seiner Macht ist er nichts vor Gott. Und dann die letzten drei Sätze. O Gott, eile zu mir. Meine Hilfe und mein Retter bist du. O Herr, säume nicht. Es ist eine dringende Bitte. Es ist dieses, ich brauche dich. Sagen wir das auch manchmal zu Gott? Reden wir auch so mit Gott? Mit unserem himmlischen Vater? Dass wir auf den Knien stehen, liegen und zu Gott rufen, oh Gott, ich brauche dich. Bei uns zu Hause gibt es immer wieder so eine Situation, wo ich so ein ganz, ganz panisches Papa, komm schnell höre. Das ist komplett egal, wo ich bin, ein Gleich zählt nicht. Alles fallen lassen, was man gerade in den Händen hat und laufen. Es ist meistens nur eine Spinne, aber das ist dann nicht einfach irgendeine Spinne, das ist sofort die größte Spinne des Planeten und die will mit einziehen. Das ist also für meine Kinder ist das ein sehr reales Problem. Es ist ein Problem, was für sie nicht zu handeln ist. Und ich mag Spinnen auch nicht, überhaupt nicht. Aber das sind dann meistens Spinnen, die ich doch einfach mit der Hand wegmachen kann. Und für meine Kinder ist das riesig. Das ist ganz eklig. Das ist eine Spinne, das ist, was will die da? Lasst uns zu Gott als unseren Retter rufen. David sagt hier, meine Hilfe und mein Retter bist du. Ich wollte nachgucken, ob es das gleiche Wort ist wie in Johannes 3, Vers 16, aber da habe ich festgestellt, dass der Urtext im Alten Testament hebräisch ist und im Neuen Testament griechisch, ist also nicht das gleiche Wort, aber es ist im Deutschen wenigstens das gleiche, Rettung. Sind wir in Situationen, wo wir wirklich Rettung brauchen? Ich so stark noch nicht, dass ich jetzt wirklich um Rettung gerufen hätte. Um Hilfe oft genug, aber um Rettung, dass ich bedroht würde. Aber er ist unser Retter. Er ist derjenige, der uns vom größten Übel überhaupt gerettet hat. lasst uns fröhlich sein. Das lesen wir häufiger in der Bibel. Lasst uns fröhlich sein. Lasst uns an ihm freuen. Wir wissen, wen wir in Gott haben. Wir haben das Wort und da steht so viel drin. Da steht alles drin, was wir über Gott wissen können. Aber um Gott wirklich kennenzulernen, müssen wir es auch lesen. Und ich ertappe mich sehr oft selbst dabei, wie ich in der Bibel lese und feststelle, wow, das wusste ich noch gar nicht. Das ist mir komplett neu. Und ich mag deswegen die Psalmen sehr, weil die einen sehr, sehr oft, weil die mich sehr, sehr oft immer wieder ermutigen, sehr oft wieder zurück auf den Boden holen, sehr oft einfach wieder wach machen für das, was gerade da ist, dass Gott Retter ist. Gott ist groß. Wir sagen immer wieder, wir wollen Gott groß machen. Wenn Worship Teil ist, wenn wir mit der Band singen, wenn wir im Gebet Gott anbeten. Wir können Gott nicht groß machen. Gott ist groß. Gott ist groß. Daran können wir nichts drehen. Gott ist so viel größer, als wir es verstehen können, als wir es begreifen können, weil wir einfach sehr, sehr stark beschränkt sind. Als ich noch klein war, war ich immer der Meinung, dass mein Vater der größte und stärkste Mann der Welt ist. Ich bin ein bisschen größer geworden, da war mir klar, ist nicht so. Aber meine Kinder gucken mich jetzt genauso an. Gucken wir Gott auch so an? Dass er der größte und stärkste ist? Oder haben wir bei kleinen Problemen andere Auswege? Nee, da mache ich immer das. Ich meditiere vielleicht oder da trinke ich was, da rauche ich, wie auch immer. Der Teufel schafft für jedes Problem auch eine Lösung. Denn er will sein wie Gott. Gott bietet die ultimative Lösung, er bietet auch immer Lösungen an, für jedes Problem. Aber lasst uns das in den Kopf rufen. Gott ist groß. Und wenn Gott groß ist, dann ist nur er groß. Dann passt kein anderes Wesen zu diesem Wort, zu diesem Adjektiv. Wir sind elend und arm. Wir sind nur Menschen. Was haben wir geschaffen, was wir Gott zeigen könnten? Wo wir sagen könnten, oh Gott, guck mal, wie schön ich doch mein Haus gebaut habe. Guck mal, wie teuer ich doch mein Auto gekauft habe. Nein, wir können Gott gar nichts vorweisen, gar nichts zeigen, worüber er erstaunt wäre. Wo er sich denken würde, boah, der ist echt gut. Wir können das vielleicht bei unseren Mitmenschen versuchen, bei unseren Nachbarn, bei Arbeitskollegen, wie auch immer. Aber wir können Gott nichts vormachen. Er ist derjenige, der uns gemacht hat. Er ist derjenige, der uns immer sieht und vor dem jeder Mensch elend und arm ist. Aber Gott ist bereit zu helfen. Und wir, die wir jetzt hier sind, wir sind aus Gnade gerettet. Wir sind rausgerissen aus dem, was uns eigentlich drohte. Er ist unser Retter geworden. Keine Ahnung warum. Warum wir es sind, warum nicht unsere Nachbarn alle? Nein, Gott war gnädig, hat uns rausgezogen. Nur wir müssen uns das immer wieder in den Kopf rufen. Ich bin elend und arm. Ich muss mich demütigen vor meinem starken Gott. Gott braucht uns nicht, um Gott zu sein. Wenn man so guckt in der ganzen, in den Mythologien, wenn wir gucken, Baal und Asherah und wie die ganzen Götter damals so hießen. Sie waren nur so lange relevant, wie sie angebetet wurden. Danach haben sie immer an Bedeutung verloren. Wenn wir gucken, die griechischen Götter, die später von den Römern übernommen wurden, zum großen Teil, sie waren relevant für die Zeit. Aber als sich das Christentum durchsetzte und diese alten Mythologien nicht mehr weiter verfolgt wurden, komischerweise hat sich kein Gott dafür gerecht. Diese Götter waren immer abhängig vom Gebet der Menschen. Und es gibt einen alten Film, so einen Zeichentrickfilm, und da wird das ganz gut dargestellt. Die Götter sitzen im Himmel und jedes Gebet, jede Anbetung kommt oben als so ein schön frittiertes Hähnchen raus. So, die Menschen hören auf, sie anzubeten, ja, und die Götter verhungern einfach. Das ist bei Gott nicht so. Wenn wir aufhören, Gott anzubeten, er bleibt trotzdem Gott. Daran ändert nichts etwas. Und wenn wir gucken, die 400 Jahre, wo Gott still war zu seinem Volk, wo er vorbereitet hat, wo sein Volk ihn vergessen hat, er blieb trotzdem Gott und hat seinen Plan verfolgt. Gott braucht uns nicht, um Gott zu sein, aber wir brauchen ihn. Und das ist dieser kleine Knackpunkt. Ohne ihn sind wir gar nichts. Mit ihm sind wir Königskinder, mit ihm sind wir Gottes Söhne und Töchter. Wir sind rein adoptiert in diese göttliche Familie. Lass uns immer wieder daran erinnern, Gott ist unser Retter geworden. Gott hat durch Jesus Rettung geschaffen für uns. Ich habe einen Spruch jetzt letztens gelesen. Da war: Gott schickt seinen Gottessohn auf diese Welt, um Menschensohn zu werden, damit die Menschensöhne Gotteskinder werden können. Und das, finde ich, ist ein super, super Bild. Wir sind reinversetzt in die Position Christi, in seine Herrlichkeit. Und darauf dürfen wir uns berufen, darauf dürfen wir uns freuen. Und solange wir noch hier sind, lasst uns zu Gott rufen. Er ist unser Retter, er ist unsere Hilfe. Amen.